Der Aufstieg der Neoklassiker. Preise reflektieren demnach den Nutzen, den der Käufer aus einer Ware zieht. Je knapper diese ist, je höher also ihr Grenznutzen, desto mehr werden die Verbraucher dafür zu zahlen bereit sein. Derlei Veränderungen des Grenznutzens eines Produkts bezeichnet man als Präferenzen des Verbrauchers bzw. des Wirtschaftssubjekts. Unter Grenzproduktivität versteht man die Wirkung, die eine weitere produzierte Einheit eines Guts auf die Produktionskosten hat, da die Grenzkosten eines jeden weiteren vom Fließband kommenden Maßriegels geringer ausfallen als die des Riegels zuvor. Das Konzept des Grenznutzens bildet mit das Kernstück dessen, was wir heute als neoklassische Theorie bezeichnen, die auf die klassische, von Smith und Ricardo entwickelte und von Marx erweiterte Theorie folgte. Der Begriff neoklassisch reflektiert die Vorstellung, dass die neuen Theoretiker auf den Schultern von Riesen stehend begannen, bevor sie eigene, neue Wege einschlugen. Die mikroökonomische Theorie, die sich mit den Entscheidungen von Unternehmern, Arbeitern und Verbrauchern befasst, basiert auf der neoklassischen Theorie von Produktion und Konsumption, die von der Maximierung von Profiten auf der Unternehmerseite und Nutzen seitens der Arbeiter und Verbraucher ausgeht. Als Mathematiker entwickelte Marshall seine Theorie einer Funktionsweise der Wirtschaft mittels mathematischer Werkzeuge, die bei Newton respektive dessen Physik ausgeborgt waren. In seinem Modell ist der Punkt, an dem einem Konsumenten sein Geld mehr wert ist als der zusätzliche, also der Grenznutzen einer Ware, des nächsten Maßregels, die sich mit dem Geld kaufen ließe, zugleich auch der Punkt, an dem das System im Gleichgewicht ist. Ein Gedanke, der an Newtons Darstellung der Anziehungskraft erinnert, die das Universum zusammenhält. Die kontinuierlich glatt verlaufenden Kurven dieser evolutionären und stets für Gleichgewicht sorgenden Kräfte stehen für ein ruhiges und potenziell optimales System. Dass das neoklassische Modell mit Konzepten wie dem des Gleichgewichts arbeitete, hatte den Effekt, den Kapitalismus als friedliches, sich durch konkurrierende Mechanismen selbst im Gleichgewicht haltendes System darzustellen. Was für ein jäher Kontrast zur marxischen Darstellung dieses Systems als Klassenkampf. Völlig aus dem Gleichgewicht und von einem Optimum weit entfernt, hätte man besser daran getan, seine Revolutionen über Erwin Schrödingers Konzepte der Quantensprünge und Wellenmechanik zu definieren. Marshall war so bedacht darauf, das evolutionäre, in mathematischen Formeln zu beschreibende Gleichgewicht der Kräfte mit seinen fließenden, glatten Kurven hervorzuheben, dass er seinen 1890 erschienenen Principles of Economics das Motto Natura non facit saltum voranstellte, was eine bewusste Verneigung vor Charles Darwin war, der damit 1859 in seinem Hauptwerk Die Entstehung der Arten darauf hatte hinweisen wollen, dass die Natur sich nicht sprunghaft, sondern in inkrementellen Schritten entwickelt und dabei stets auf vorangegangenen Änderungen aufbaut. Das Gleichgewichtskonzept hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen besonderen Reiz, als der Aufstieg von Sozialismus und Gewerkschaften in Europa die alte, oftmals autokratische Ordnung bedrohte und der Kapitalismus landläufiger Meinung nach größtenteils selbstregulierend war und eine staatliche Einmischung in die Wirtschaft als unnötig, wenn nicht gar gleich als gefährlich galt. Das Gleichgewicht basierte auf dem Konzept der Knappheit und der Wirkung von Knappheit auf den abnehmenden Ertrag. Je mehr sie konsumieren, desto weniger Freude haben sie nach einer bestimmten Menge, der maximalen Befriedigung, an jeder weiteren konsumierten Einheit. Und je mehr sie produzieren, desto weniger Profit haben sie an jeder letzten Einheit, Grenzeinheit dieses Gutes, maximaler Profit. Dieses Konzept des abnehmenden Ertrages erlaubt es den heutigen Ökonomen, mithilfe mathematischer Formeln glatte Kurven so zu zeichnen, dass Maximal- und Minimalpunkte, die Sohle einer U-Kurve zum Beispiel, die zeigt, wie die Steigerung der Produktion sich auf die Kosten auswirkt, das zu erreichende Gleichgewicht und den maximalen Nutzen aufzeigen. Die Ökonomen des 19. Jahrhunderts illustrierten die Bedeutung der Knappheit für den Wert gerne mit dem Wasser-Diamant-Paradoxon. Warum ist Wasser billig, wo es doch für das menschliche Leben unabdingbar ist und der Diamant so teuer und damit von hohem Wert, obwohl der Mensch sehr gut ohne Diamanten auskommt. Die Marx'sche Arbeitswerttheorie würde darauf, einmal ganz naiv gesprochen, damit antworten, dass für die Produktion von Diamanten einfach mehr Zeit und Arbeit aufzuwenden sei. Die neue Nutzwerttheorie jedoch, so wie die Grenznutzenschule sie definierte, erklärte den Preisunterschied mit der Knappheit von Diamanten. Wo es Wasser in Hülle und Fülle gibt, ist es billig. Wo es knapp ist, wie etwa in der Wüste, kann es sehr wertvoll werden. Für die Anhänger des Grenznutzenwerts wurde diese Knappheitstheorie des Werts zur rationalen Erklärung für den Preis von allem und jedem, von Diamanten über Wasser bis hin zum Arbeitslohn. Der Knappheitsgedanke wurde den Ökonomen so wichtig, dass Anfang der 1930er Jahre der einflussreiche britische Ökonom Lionel Robbins, 1898 bis 1984, Professor für Ökonomie an der London School of Economics, die Knappheit zur Definition der Ökonomie selbst heranzog. Seine Beschreibung der Ökonomie als das Studium der Allokation von Ressourcen unter Bedingungen der Knappheit ist noch heute weit verbreitet. Das Auftauchen des Marginalismus war ein entscheidender Punkt in der Geschichte des ökonomischen Denkens, legte er doch die Fundamente für die heute vorherrschende ökonomische Theorie.